Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Herzlich willkommen, Julius. Servus.
Ja, danke. Danke. wir sind mal wieder zusammengekommen, um über die Bundesliga zu sprechen. Und zwar konkret über den 28. Spieltag, denn der steht jetzt am Wochenende an. Wir gehen, wie gesagt, jetzt echt langsam in die letzten Züge der Liga. Es gab eine Vorentscheidung spätestens am letzten Wochenende an der Spitze. Werden wir sicherlich auch darauf zu sprechen kommen. Trotzdem sind noch einige dann auch wichtige Plätze zu vergeben und um Klassenerhalte zu kämpfen. All das folgt nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das Vorwort zum 28. Spieltag, Alex. Und dann können wir auch eigentlich direkt reingehen. Das erste Spiel, über das wir sprechen, das ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Und ja, vor ein paar Wochen wäre es vielleicht irgendwie sogar noch ein Duell um Europa gewesen. Aber Werder, 4 Niederlagen in Folge, hat dann auf einmal doch gar nichts mehr damit zu tun gehabt. Da läuft es gar nicht mehr. Und eigentlich läuft es bei der Eintracht auch nicht so richtig gut, aber so richtig angegriffen werden sie auf Platz 6 irgendwie gefühlt seit dem ersten Spieltag nicht. Es fühlt sich an, als würden sie da stehen und es ist eigentlich egal, was sie machen. Auch zuletzt wieder ein Unentschieden und eine Niederlage, haben oft drüber geredet, in dieser Saison nicht immer überzeugend. Trotzdem stehen sie in der Tabelle gut da, ne? Auch weiter 5 Punkte Vorsprung auf die Augsburger auf Platz 7. Ja, also stehen immer noch besser da als Werder, sagen wir es so.
Das liegt daran, dass die Konkurrenz dahinter einfach nicht gewinnt, unter anderem Werder. Na, Hoffenheim, Freiburg, Augsburg sind alle nicht konstant und auch Frankfurt ist nicht konstant, aber bleibt auf Rang 6 seit Ewigkeit. Nicht ganz seit dem ersten Spieltag, aber tatsächlich seit 12 Spieltagen. Also seit dem 15. Spieltag sind sie auf Rang 6, haben aber in den letzten 10 Spielen nur 3-mal gewinnen können. Also da siehst du auch, eine richtige Siegeserie ist das nicht. Aber Rang 6 ist trotzdem irgendwie in Stein gemeißelt bisher. Mal schauen, ob sich an diesem Spieltag etwas ändern kann. Also ob entweder Frankfurt mal wieder gewinnen kann oder wenn Frankfurt nicht gewinnt, ob die Konkurrenz da ein bisschen aufholen kann. Denn ja, es ist schon kurios, ne, dass du so eine durchwachsene Saison spielst, einfach sehr selten aber verlierst und dann immer trotzdem ja sehr sicher auf Rang 6 bleibst. Also ich muss ehrlich sagen, da Frankfurt jetzt das Heimspiel hat und Werder Bremen 4 Niederlagen in Folge kassiert hat, neige ich hier eher dazu zu sagen, jetzt wird die Eintracht Rang 6 untermauern, aber mal nicht mit einem Unentschieden, sondern mit einem Heimsieg.
Ja, gehe ich mit, gibt nämlich auch ein paar gute, kann man diskutieren, das wird sicherlich jeder andere sehen, aber es gibt auf jeden Fall Gründe, warum es bei Werder eben auch wieder nicht läuft. Ne? Sie hatten diesen kleinen Aufschwung, kämpfen jetzt aber eigentlich seit Wochen schon damit, dass große Teile der Defensive verletzt sind und da hat Werder ja eh schon seine Schwächen eigentlich. Also da wird immer weiter durchgemischt, jetzt nach dem letzten Wochenende auch noch Jung natürlich gesperrt, da gab es ja eine rote Karte, über die man auch diskutieren kann, aber auch die ist nun mal in Effekt und bedeutet, Werder weiter dezimiert, was diese ganze Defensive angeht, die Stabilität angeht. Und in der Offensive hatten wir vor allen Dingen einen großen Lichtblick, weil auch da hatten wir ja so ein bisschen Formschwäche bei Duxch zuletzt, der sie vielleicht auch in der Hinrunde und in guten Phasen eher getragen hat. Der Beste in den letzten Spielen war ja eigentlich Jinma, auch der wird nicht mehr spielen können diese Saison. Also es gibt Verletzte überall auf dem Platz bei Werder und dann kommt eben dazu, dass die Form überhaupt nicht mehr gut ist, das Selbstvertrauen vielleicht auch so ein bisschen weg. Jetzt ist es auch noch ein Auswärtsspiel bei Frankfurt, da spielt man ungern. Also da kommt so viel zusammen in dieser Gesamtsituation, dass ich auch sagen würde, für mich ist Frankfurt hier tatsächlich schon der Favorit, weil sie jetzt auch nicht ihr absolutes A-Game brauchen werden, sondern Werder wird es, wie so oft in den letzten Wochen wahrscheinlich, relativ leicht machen, 2 Tore auch gegen sie zu erzielen. Das haben wir eigentlich immer gesehen. Und ich habe es gesagt, die Defensive ist schon in Vollbesetzung. Kleiner Knackpunkt in dieser Situation mit den Verletzten ist ein großer Knackpunkt. Und ich glaube, das wird Frankfurt dann auch ein bisschen entgegenkommen. Sind nicht immer so eiskalt, schießen nicht immer genug Tore, um Spiele dann ganz für sich zu entscheiden. hier könnte Werder auch noch entgegenkommen. Und deswegen in der Gesamtlage sage ich auch 1,80er Quoten auf die Heimmannschaft. Frankfurt gewinnt zu Hause, ist seit Jahren nicht der schlechteste Tipp. Und hier kann ich es mir sehr gut vorstellen.
Ja, und das liegt an Werder Bremen, wie du schon angesprochen hast. Bei den 4 letzten Niederlagen in Folge haben sie immer 2 Gegentore kassiert. Und bei den 13 Niederlagen in der Saison bisher, in 11 dieser 13 Spiele, gab es 2 oder mehr Gegentore für Werder Bremen. Und dann bin ich da ganz bei dir. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass wenn Eintracht Frankfurt gewinnen sollte, sie 2 Tore schießen werden. Also das ist ja vielleicht mal ein Tipp, den auch der ein oder andere abgeben kann. Also ich bin da auch bei dir. Ich glaube, die Eintracht gewinnt das. Und ich bin eher nicht beim 1-0-Tipp der Eintracht, sondern wenn, dann ein 2-1, 2-0 oder ähnlich. Also Werder kassiert einfach so häufig 2 Gegentore. Ich setze da diesmal auch drauf. Und bei das 0-0 gegen Union, ganz kurz angesprochen, war ja auch wieder eigentlich ein enttäuschender Rückschlag, nur ohne Folgen, weil die Konkurrenz nie gewinnt für die Eintracht. Aber sie hatten ja schon die eine oder andere Chance, ne, da mal ein Türchen zu erzielen gegen Union. Und was vielleicht gegen die Berliner nicht reingegangen ist, klappt jetzt vielleicht gegen Werder umso mehr. Deswegen, ja, Frankfurter Sieg und wie gesagt, 2 Tore der Eintracht, die sind für mich eigentlich ja fast sicher.
Ja, dann sind wir hier auf jeden Fall auf einer Linie und diese Linie führt uns dann auch zum nächsten Spiel. Wir haben Freiburg gegen Leipzig dann am Samstag auf dem Zettel. Und hier muss man sagen, geht es natürlich auch vor allen Dingen für die Leipziger um etwas, nämlich um Platz 4. Da sind sie 3 Punkte hinterher mal wieder. Denn am vergangenen Wochenende konnte Leipzig leicht überraschend dann, obwohl wir ja gesagt haben, es ist der Angstgegner, den Tabellen 16. aus Mainz mal wieder nicht schlagen. Es gab ein 0-0. Es hat mal wieder nicht geklappt, dass man die Chancen nutzt, vielleicht auch überragender Mainzer Torwart. Und Borussia Dortmund überraschend gegen Bayern gewonnen. Heißt auf einmal wieder 3 Punkte weg. Und jetzt hast du natürlich eine Gemengelage, wo du die Punkte brauchst. Freiburg sicherlich aber nie der einfachste Gegner, den du dir in der Liga vorstellen kannst. Und ich muss sagen, Freiburg kommt jetzt frisch für mich auch mit ganz ordentlichen Eindrücken, weil der Auftritt bei Gladbach, der war besser und konsequenter, als ich ihn erwartet habe und oft in dieser Saison gesehen habe.
Ja, also Stichwort enttäuschendes 0-0 zu Hause, das galt für Frankfurt, das galt für Leipzig. Die Konkurrenz hat hier aber gepunktet, also die Konkurrenz ist dann natürlich Dortmund und Stuttgart beide gewonnen. Das heißt, wird ein bisschen kribbeliger für die Leipziger. Zum Glück spielen aber Dortmund und Stuttgart an diesem Spieltag gegeneinander, nehmen sich die Punkte weg. Dann kann also Leipzig einen großen Schritt machen, wenn man in Freiburg gewinnt. Und so schlecht stehen die Chancen nicht mit Blick auf die jüngste Historie, denn die Leipziger sind seit 10 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen gegen Freiburg. Durchaus eine sehr bemerkenswerte Serie, wie ich finde. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass in den letzten 2 Jahren beide tabellarisch ja oft auf Augenhöhe waren, ne? Um den 3., 4., 5., 6. Platz kämpften und dann nah beieinander waren. Also, dass Leipzig so lange so ungeschlagen ist gegen Freiburg, finde ich bemerkenswert. Leipzig hat auch die letzten 4 Spiele gewonnen gegen Freiburg und 3-mal davon mit 2 Toren Unterschied, also mit Handicap. Auch irgendwie bemerkenswert, ne? Dass da der Unterschied im direkten Duell dann doch so groß ist. Und gleichzeitig auch keine gute Statistik für die Freiburger, wenn es gegen Top-Teams geht, also gegen Teams in den Top 5 der Bundesliga. Da hat Freiburg von den letzten 27 möglichen Punkten nur einen einzigen geholt. Also gegen Bayern, Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Ja. Einer von 27 möglichen Punkten für die Freiburger. Das ist schon irgendwie sehr, sehr dünn in den letzten 9 Spielen gegen die Top-Konkurrenz. Und du hörst es also raus, ich tendiere hier zum Leipziger Auswärtssieg.
Ja, ich kann mir den auch sehr gut vorstellen. Auch hier kann ich den nicht so widersprechen. Ich sehe vor allen Dingen einfach wirklich eine Menge mehr Druck vor diesem Spiel dann auch auf den Leipzigern. Die Freiburger sind natürlich so ein bisschen in Schlagdistanz zu Platz 6 noch und vor allen Dingen zu Platz 7. Mit dem sind sie ja punktgleich. Der kann auch wieder für die Conference League reichen. Trotzdem, nach dem letzten Ergebnis, und davor hat Leipzig ja eigentlich 3-mal gewonnen, ne? Ich glaube, die sind sauer darüber, wie das Ganze ausgegangen ist. Und die wissen, du hast es auch angesprochen, das ist der Spieltag, weil Stuttgart im direkten Duell gegen Dortmund steht, wo sie nochmal einen wichtigen Schritt machen können, einen enorm wichtigen Schritt halt aus Leipziger Sicht, ne? Weil Champions League nicht spielen, das wäre auch für RB sicherlich ein sehr, sehr schlechter Saisonausgang am Ende, auch wenn da weniger drüber geredet wird. Aber Ich glaube auch, sie haben richtig Druck vor diesem Spiel und ich glaube, sie können weiter das Rennen da oben eng machen. Sie können es weiter scharf machen und deswegen bin ich bei dir. Mein Tipp gilt hier auch der Auswärtsmannschaft aus Leipzig tatsächlich. Ähnliche Quoten wie bei den Frankfurtern, da gab es 1,8er Quote, hier gab es 1,7er Quoten dann. Also wir bewegen uns in einem ähnlichen Bereich bei unseren Tipps bis jetzt und wir sind uns auch weiter halbwegs einig, Alex.
Lediglich der Bereich, in dem sich die Quoten bewegen, Julius, der gefällt mir ehrlich gesagt nicht, denn ich hatte insgeheim, erstmal dachte ich, es ist vielleicht ein kontroverserer Tipp und du gibst mir hier ein bisschen Gegenwind und bist nicht so easy d'accord und da bin ich also schon mal ein bisschen enttäuscht und noch enttäuschter bin ich beim Blick auf die Quoten 1,70 auf Leipzig auswärts in Freiburg, die gerade 3-0 in Gladbach gewonnen haben, während Leipzig eben, wie gesagt, enttäuscht hat gegen Mainz. Da hatte ich mir höhere Quoten erhofft. Ich hatte mir da die Zweierquote erhofft, die ich ja so gern mag. Deswegen, die Quoten regen mich nicht an für diesen Tipp, der ja trotzdem ja durchaus riskant ist. Ne? Ist ja jetzt kein leichter Tipp. In Freiburg gewinnt jetzt auch nicht jeder. Von daher bin ich da, wie gesagt, 3 aus Heimniederlagen erst für die Breisgauer. Von daher bin ich von den Quoten enttäuscht und deswegen ist das kein Tipp mit Blick auf die Quoten, die finde ich zu niedrig, aber eher ein Tipp mit Blick auf ja die Statistik, die jüngste Bilanz, die direkten Duelle und auch irgendwie das Bauchgefühl an sich, dass ich sage, Leipzig in Freiburg, vielleicht können sie wirklich diesen Dreikampf um Rang 3 und 4 dann doch wieder spannender machen. Und gleichzeitig, ja, vielleicht ein bisschen Wut im Bauch und die Freiburger spielen ja auch zu Hause immer wieder nach vorne. Das heißt, die Leipziger sollten da einfach mehr Platz haben, um Umschaltmomente über Xavi Simmons, über Dani Olmo kreieren zu können. Ne? Wohingegen zu Hause gegen Mainz, da weißt du, die stellen sie eher hinten rein oder auch gegen Bochum zu Hause. Das sind immer so Heimspiele, die schwer sind. In Freiburg ist es auch schwer, aber du hast einfach mehr Platz, um umzuschalten, um ja generell Räume zu haben, weil die Freiburger selbst nach vorne Gas geben. Und vielleicht kann sich da die individuelle Klasse dann von Xavi und Co. einfach durchsetzen und dann gewinnen sie 2-1. Ist jetzt kein bahnbrechend riskanter Tipp. Ne?
Lass uns mal von individueller Klasse zum nächsten Spiel gehen, nämlich Mainz gegen Darmstadt hier. Das ist ein Abstiegskracher. Wir reden über die Mannschaft auf dem Relegationsplatz, die zuletzt ja ein bisschen Boden wieder gut machen konnte. Mit einem Sieg und einem Unentschieden sind sie an Köln vorbeigezogen. Die sind einen Punkt hinter ihnen jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz. Und spielen eben gegen Darmstadt jetzt. Die sind 6 Punkte hinter ihnen. Also für Darmstadt ist das jetzt tatsächlich das letzte mögliche Finale, würde ich behaupten. Sie können auf 3 Punkte an den Relegationsplatz rankommen. Oder der Relegationsplatz kann sogar schon 9 Punkte weg sein. Und dann braucht man, glaube ich, auch nicht mehr groß rechnen. Aber diese kleine Chance, die besteht irgendwie noch, ne? Weil Mainz und Köln natürlich beide insgesamt auch sehr wenig gepunktet haben und du halt schnell jetzt rankommen kannst. Mit diesem klassischen 6-Punkte-Spiel aus Darmstädter Sicht. Und ja, natürlich auch dieser Gewissheit, dass Darmstadt so langsam, glaube ich, fast schon auf die 200-Tage-Marke ohne Bundesligasieg zugeht. Das schwebt natürlich drüber. Ich muss ehrlich sagen, diese Serie dass Darmstadt wirklich gar nichts mehr gewonnen hat, das spielt so ein bisschen da rein, dass ich hier vielleicht nicht ganz mit dir auf einer Linie bin und auch nicht mit den Quoten, denn da gibt's 1,44er.
Kennst doch meine Linie noch gar nicht. Woher kennst denn du meine Linie?
Ich sag nur mit den Quoten zumindest, vielleicht auch mit dir. Die Mainzer haben ja 1,44er Quoten, das ist mir generell viel zu wenig bei der Saison, die sie insgesamt spielen. Also ich würde ganze Jahr nicht solche Quoten auf Mainz mehr anspielen, selbst wenn sie gegen einen Drittligisten antreten müssten, wäre mir das ein Ticken zu wenig. Aber es gibt ganz gute Quoten dadurch natürlich auf Darmstadt auf die doppelte Chance und vielleicht sogar auf den Sieg 7,44 im Schnitt. Ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gar nichts mehr gewinnen. Das wäre mir ein Ticken zu krass. Sie waren ja auch ein paar Mal dicht dran. Und das ist jetzt eins der Spiele, wo es vielleicht passieren könnte, ne?
Ja, es könnte passieren, absolut. Die Mainz haben erst 3 Saisonsiege eingefahren. Das ist ein bisschen dünn, ne? Deswegen bin ich da bei dir. Diese 1,44er Quoten im Schnitt auf den Heimsieg auf die Mainz. Das ist schon brutal niedrig. Wo kommt das her beim Duell? 16. gegen 18. ne? Also, die einen haben 2 Saisonsiege, die anderen 3. Wo kommt das her? Das ist schon komisch. Ja, natürlich, aufgrund dieser ewigen Niederlagenserie oder Nicht-Siegeserie, muss man es ja sagen, der Darmstädter. Und unter Henriksen haben sich ja die Mainz jetzt auch zuletzt stabilisiert, übrigens vor allem zu Hause unter ihrem neuen Coach. aus 3 Spielen 7 von 9 Punkte geholt, ne? Also keine Heimniederlage, sondern gewonnen. Das heißt, zu Hause sind sie definitiv stabile. Dann gleichzeitig diese horrende Serie der Darmstädter. Seit der Einführung der 3-Punkte-Regel übrigens, um ein bisschen Kontext zu geben, hat nur Schalke 04 mit 10 Punkten in der Saison 2021 weniger Punkte geholt nach 27 Spieltagen als Darmstadt, die 14 Punkte haben. Also es ist auch historisch sehr, sehr schwach, was Darmstadt macht. Vielleicht sind dahingehend die Quoten so niedrig, aber trotzdem zu niedrig, um es anzuspielen. Alleine, mir fehlt der Glaube, hier irgendwie einen Darmstädter Sieg oder auch Punktgewinn zu sehen. Ich bin trotzdem beim Mainz-Sieg, losgelöst mal wieder von den Quoten. Die sind für mich nicht anspielbar, das ist mir zu niedrig, ist mir zu riskant. Aber ich glaube trotzdem, dass Mainz dieses Spiel gewinnen wird, Julius.
Ja, dann weiß ich gar nicht, warum du dich beschwert hast eben. Dann hatte ich doch vollkommen recht, dass wir dann nicht auf einer Linie sind. Ich sage, ich sehe hier mindestens einen Darmstädter Punkt irgendwie doch in der Luft liegen. Und ich gehe vielleicht sogar noch einen Ticken weiter. Natürlich ist das risikobehaftet. Diese Mannschaft hat ewig lange nicht gewonnen. Und natürlich gibt es da keine hundertprozentige Sicherheit, dass es dann jetzt an diesem Wochenende soweit ist. Aber ich gucke auf diese enorm lange Serie, frag mich, wie oft soll das und kann das überhaupt noch passieren? Und tippe gegen den Trend quasi und sag, diese Serie wird nicht die ganze Saison halten. Das ist im Fußball so, so selten. Dass ich glaube, wir gehen hier auf einen Darmstädter Sieg. 57er-Quoten, weiß ich nicht, ist, glaube ich, sehr, sehr selten, dass jemand von uns einen solchen Quotentipp anspielt hier. Und nochmal Disclaimer, natürlich ist es risikobehaftet, aber ich möchte mir das hier nicht nehmen lassen, weil das irgendwie wirklich ein starkes, starkes Bauchgefühl sogar ist, was ich bei diesem Spiel habe.
Na gut, man kann ja auch die Comeback-Qualitäten zuletzt der Darmstädter loben, ne? Lagen bei Bochum 0-2 hinten, da hatten wir beide auf den Bochum-Sieg getippt am Ende. Ging es 2-2 aus, auch wenn Riemer natürlich spät nicht gut aussah, ne? Beim Ausgleichstor. Hat sich da sehr geärgert, aber und der Punkt ist vielleicht dann auch ein bisschen wenig für Darmstadt. Du bräuchtest dann schon 3, aber eben in diesen Abstiegsduellen haben sie jetzt die nächste Chance, vielleicht die letzte richtige Chance. Du hast es ja angesprochen. Ne? Wenn sie verlieren, sind es 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, dann gibt es nur noch wirklich sehr, sehr wenig Hoffnung. Denn dann gleich 3 Spiele mehr zu gewinnen als die Konkurrenz da unten, in dem Fall die Mainzer, bei der Niederlagen- oder Nicht-Siegeserie, Sieglos-Serie, schwer vorstellbar. Also wenn der Zeitpunkt gekommen ist, mal wieder für einen Sieg, dann jetzt gegen Mainz, da bin ich bei dir. Allein mir fehlt der Glaube, weil Mainz zuletzt auch unter Henriksen ja, vor allem zu Hause stark verbessert war und für mich auch einfach die bessere Fußballmannschaft ist generell. Da herrscht mehr Klasse in der Mannschaft und ich glaube, gerade zu Hause sieht man das. Also ich bleibe bei Mainz-Tipp, aber ja, wenn es irgendwann mal einen Dreier gibt, dann doch bitte jetzt, liebe Darmstädter, würde man aus ihrer Sicht sagen. Ne?
Ja, wir bleiben direkt im Tabellenkeller auch mit unserem nächsten Spiel, deswegen nehmen wir die Überleitung so mit. Köln gegen Bochum ist das andere Spiel, was in der Tabellenregion da stattfindet. Wir haben eben 16. gegen 18., jetzt haben wir 15. gegen 17., das heißt, wir haben alle 4 da unten in direkten Duellen quasi verbunden. Bochum immer noch 6 Punkte vor den Mainzern, aber da läuft es halt wirklich auch nicht gut im Moment, muss man sagen. Heißt, die kleine Gefahr, dass man da noch reinrutscht, ist vielleicht bei den Bochumern am ehesten gegeben. Vor ihnen steht dann ja Wolfsburg, schon 2 Punkte mehr und den Trainerwechsel. Also Bochum, die Mannschaft, die dieses lange Kellertrio da vielleicht noch zu einem Quartett machen könnte, wenn es nicht gut läuft. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für dieses Duell. Köln kann auf 4 Punkte rankommen. Köln könnte von einem Ausrutscher bei Mainz wieder profitieren und auf den zumindest halbsicheren Relegationsplatz nach oben springen. Also Köln hat eine Menge zu gewinnen, Bochum hat eine Menge zu verlieren. Wenn sie das gewinnen, sind sie auch fast raus wieder. Aber wenn sie das verlieren, dann sind sie auf einmal drin.
Ja, je nachdem, wie Mainz spielt. Ne? Wenn Bochum gewinnt und Mainz gewinnt, bleibt es ja bei den 6 Punkten. Aber es kann richtig eng werden, wenn Mainz gewinnt, wenn der FC aus Köln gewinnt, wenn Bochum dementsprechend verliert. Dann, ja, es sieht nicht so gut aus für die Bochumer, die ja lange Zeit ja eigentlich eine sehr, sehr sichere Saison spielten, wo man dachte, die waren ja, glaube ich, zwischenzeitlich 9. oder so, ne? Mitte der Saison. Man dachte sich, oh, die retten sich aber diesmal früh, da wird nichts mehr passieren. Ja, aber seitdem gibt es nicht mehr so richtig viele Siege. Ich glaube, nochmal, wir hatten es ja zuletzt schon thematisiert, seit diesem 3-2 gegen Bayern wurde kein Spiel mehr gewonnen. Es gab 4 Niederlagen in Folge und das Bittere eben unter anderem in Mainz im letzten, im vorletzten direkten Duell im Abstiegskampf, dann eben das 2-0 gegen Darmstadt aus der Hand gegeben, nur 2-2 und jetzt gibt's eben das dritte Abstiegsduell in Folge für die Bochumer. Also es wird ein bisschen kritischer, der nächste Krimi steht an und ich sag's ganz ehrlich, ich habe vorhin zum Heimsieg tendiert und ich tendiere auch hier zum Heimsieg, Julius. Das wäre ein Sieg des ersten FC Köln, das müsste dir doch jetzt gefallen.
Warum? Also, mir gefällt das, weil ich in dieselbe Richtung denke, aber ansonsten möchte ich mir hier keine Sympathien unterstellen lassen.
Ach so, okay.
Nee, aber klar, also ich bin tatsächlich bei dir oder kann es ganz ehrlich sagen, ich finde den Tipp auf Köln hier auch nicht uninteressant. Wir haben oft drüber geredet. Es ist, natürlich scheitert's oft an mangelnder Qualität bei den Kölnern am Ende, ne? Aber dass sie stabiler auftreten, mit einem klareren Plan, mit ein bisschen mehr dann doch auch offensiven Ideen, das muss man ihnen schon zugestehen, seit der Trainerwechsel stattgefunden hat. Ich finde, sie wirken oftmals stabil genug, um so ein Spiel offen zu gestalten, ne? Und jetzt hast du dieses Heimspiel, jetzt wirst du ein unfassbares Publikum da von der Stimmung her erwarten, weil das auch jeder weiß, dass sie ist eines der letzten Endspiele, um irgendwie noch die Klasse zu retten. Und ein Bochum, was eben überhaupt nicht gut drauf ist und sich oft auch in dieser Liga, seit sie dabei sind, auf Heimstärke verlassen musste. Jetzt hast du die eben nicht im Rücken, du spielst auswärts, ist vielleicht doch ein bisschen wackelige Knie, weil es eben eine Ausgangslage ist, die durchaus Druck auf die Spieler bedeutet. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer dieser Abende ist, an denen Köln profitieren könnte. 2,20er Quoten, Heimsieg. Und das macht das Ganze da noch viel, viel enger da unten. Deswegen bin ich bei dir, was den Tipp angeht. Auch ich tippe hier auf die Kölner.
Ja, der VfL Bochum ist auch das auswärtsschwächste Team der gesamten Liga, ja, und hat nur zwei, also in der Saison ein Auswärtssieg. Wenn man auf die letzte Saison auch blickt, in den letzten 22 Partien in der Fremde nur zwei Auswärtssiege gewonnen. Aber immerhin, kleiner Mutmacher, darunter die Partie in Köln am 24. Spieltag der Vorsaison. Da konnten sie auch, da waren sie auch auswärtsschwach letztes Jahr und haben immerhin da in Köln gewonnen und am Ende ja die Klasse gehalten, wie man ja weiß, also kein so unwichtiger Sieg gewesen. Gleichzeitig Köln in dieser Saison bereits 8 Heimniederlagen auf dem Konto, ne? Das ist auch nicht so prickelnd. Zweitheimschwächstes Team der Liga mit nur 2 Heimsiegen und 9 Pünktchen und 10 geschossenen Tore, das ist all around super dünn, auch die wenigsten Heimtore. Also da ist es auch nicht so rosig beim FC. Gleichzeitig droht die Einstellung eines Vereinsnegativsrekords, denn wenn sie wieder verlieren, wäre das die 9. Heimniederlage. Und das haben sie in 3 Spielzeiten geschafft, aber mehr als 9 Heimniederlagen gab es nie. Also wäre wieder Einstellung eines Vereinsnegativsrekords. Und ich glaube, den kann es zwar in dieser Saison geben, dem wird es aber nicht in diesem Spiel geben. Also bei Heimschwach gegen Auswärtsschwach setze ich auf die Heimstärke, ja, auf die nicht vorhandene.
Nein, aber wie gesagt, ich finde schon, man kann auch konstatieren, dass die Kölner zuletzt ja durchaus eine Struktur wieder im Spiel hatten, die man...
Und schwerer zu schlagen war, ne? Viele, genau. Unentschieden zuletzt. In Augsburg ist nicht so, absolut, leicht. In Gladbach im Derby zurückgekommen. Beim VfB Stuttgart ein Remis geholt, ne?
Ja.
Das sind ja, ich glaube, in Hoffenheim war es auch ein Remis und da lagen sie auch hinten. Also ja. Comeback-Qualitäten, da war Mentalität da. Sie brauchen halt mal wieder diesen Sieg und so ein 1-0 ist drin.
Genau, wollte ich gerade sagen. Da sind wir uns ja einig, dass der vielleicht kommen könnte am Wochenende. Und gehen weiter zum nächsten Spiel. Heidenheim gegen Bayern München. Das Bayern München, das nicht nur den Titel offiziell aufgegeben hat am vergangenen Wochenende, sondern auch eine der schwächsten Aufstellungen gegen Borussia oder eine der schwächsten Spiele, Leistung gegen Borussia Dortmund gezeigt hat, die ich seit langer, langer Zeit von den Münchnern gesehen hat. Danach war dann eben klar, weil Leverkusen ja noch spät gewonnen hat, 13 Punkte Vorsprung. Thomas Tuchel hat schon offiziell gratuliert. Und auch das Spiel selber war eine Gratulation, würde ich sagen, oder ein Abdanken im Meisterkampf, weil ich wirklich auch nochmal sagen muss, Borussia Dortmund hatte einen ordentlichen Plan. Borussia Dortmund hat das auch gut gemacht. Das ist, sollte man ihnen auch nicht absprechen. Aber die Passivität von Bayern München in gewissen Szenen im eigenen Stadion gegen den vermeintlichen Rivalen, die hat mich schon fast erschrocken, ehrlich gesagt. Also das war ein ganz, ganz anderes Gesicht, selbst ein anderes Gesicht, das man nicht mal aus schwächeren Phasen der Bayern so kannte, was man da gesehen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht es das vielleicht ein bisschen schwieriger, dieses Spiel gegen einen Aufsteiger zu tippen? Oder bleiben wir trotzdem bei der Linie, dass Bayern München das am Ende gewinnt?
Da wollte ich dich auch fragen, denn in Heidenheim, da weiß man ja, wie unbequem es für viele Mannschaften werden kann. Das wissen auch die Leverkusener, die auch nur mit Ach und Krach 2-1 gewannen und da jetzt auch nicht so überzeugten. Und das ist ja mit Abstand die beste Bundesliga-Mannschaft, wie wir ja alle wissen. Die Dortmunder haben sie auch zum Beispiel schwer getan. Ne? Nur 0-0, meine ich, gespielt. Das war auch nicht so prickelnd. Da gab es noch die ein oder andere Mannschaft, die sich in Heidenheim auch nicht mit Ruhm bekleckerte, verloren hat, unentschieden gespielt hat. Also die Heidenheimer können jeden quälen und ihnen auf den Zeiger gehen und sind laufstark und kampfstark und spielen auch mit, ja, mit diesem Selbstbewusstsein, ne? mit dieser Ausstrahlung, dass wir sagen, nee, wir sind hier der Aufsteiger, wir haben keine Angst vor großen Namen, wir laufen euch nieder und am Ende kann da was bei rumkommen. Das sehe ich grundsätzlich schon gegeben. Gleichzeitig, ganz ehrlich, losgelöst vom Blick auf die Tabelle, die 13 Punkte ist man weg von Leverkusen, schön und gut, aber du kannst dir keinen Ausrutscher in Heidenheim leisten, meiner Meinung nach, mit Blick auf die Champions League. Da reist du jetzt am Dienstag nach London zum FC Arsenal. Und wenn du jetzt, das hast du gegen Dortmund ja verloren, wenn du jetzt in Heidenheim beim kleinen Aufsteiger nicht gewinnen kannst, ja, da wieder Punkte liegen lässt, dann ist die Stimmung so dermaßen wieder im Keller. Da gibt's wieder so ein Krisengerede. Da wird im Doppelpass, werden dann 100 Minuten nur über die Bayern-Krise gesprochen. Und das 2 Tage vorm Champions-League-Viertelfinale. Das können sich die Bayern nicht erlauben, oder?
Nee, sie können sich nicht unbedingt erlauben. Das Einzige, was man halt so ein bisschen überlegen könnte, ist das Ding zwischen Mannschaft und Trainer jetzt komplett durch. Und ist da vielleicht die Situation, dass man noch auf einen Abgang von Tuchel vorm...
Oh, jetzt kommt wieder das Trainerwechselgerede.
Nein, überhaupt. Also ich meine, das wäre, würde mich doch schwer wundern, wenn man jetzt bei Heidenheim verlieren würde, bevor man in ein wichtiges Champions-League-Spiel geht, nachdem man so schwach aufgetreten ist, dass man da nicht vielleicht irgendwie nochmal... und wenn es irgendwie nochmal den Tiger ist oder so an die Seitenlinie stellt, lieber als also Hermann Gerland, nicht Stefan Effenberg. Aber wie auch immer, also ich bin bei dir, der Zeitpunkt ist natürlich trotzdem so, dass noch in der Champions League was zu spielen gibt und da sind sie ja auch besser aufgetreten. Und trotz allem, trotz dieser enorm schwachen Leistung, auch die wir gesehen haben, fällt es mir einfach immer noch zu schwer, gegen Bayern zu tippen in so einem Spiel. Ich dachte,
du tippst die zweite Siebenerquote an diesem Spieltag.
Nein.
Heidenheim 47.
Nein. Komm. Ich tippe gegen den Trend und sage, Bayern München gewinnt.
So ein großer Trend ist das jetzt auch nicht. Also ein Mutmacher für alle, die sich nicht trauen, auf die Bayern zu tippen. Ich weiß nicht, ob der Satz jemals so ausgesprochen wurde, ob Bayern-Fans und Bayern München einen Mutmacher braucht vor einem Auswärtsspiel in Heidenheim. Aber die Bayern haben 17 ihrer letzten 18 Spiele gegen Bundesliga-Aufsteiger gewonnen. Also da lassen sie normalerweise wirklich gar nichts anbrennen gegen die Aufsteiger. Und es muss ja kein klarer Sieg werden. Ich neige so dazu zu sagen, der Kopf, die Gedanken sind eh schon in London bei Arsenal. Die Verunsicherung steckt auch noch in Kopf und Gliedern gegen Dortmund. Es läuft ja sowieso in der Saison reihenweise immer wieder nicht gut. Ne? Kurz vor der Länderspielpause kamen sie besser in Form, aber davor war ja die Form auch nicht toll. Ne? Heimniederlage gegen Bremen etc. etc. All das mit reingenommen, sehe ich einen knappen Sieg der Bayern mit einem Torunterschied. Und das tippe ich jetzt sogar mal. Man kann ja auch beim einen oder anderen Wettanbieter tippen, die Bayern gewinnen nur oder Mannschaft X gewinnt nur mit einem Tor Unterschied. Und das ist mein Tipp. Es wird ein Arbeitssieg. Pflicht erfüllt, mehr nicht. Bayern werden leiden, werden Probleme haben. Die Heidenheimer werden alles rausfeuern, werden vielleicht sogar treffen. Und am Ende gewinnen die Bayern knapp, haben die Pflicht gerade so erfüllt, dass der Doppelpass keine Sondersendung füllen muss. Und dann geht's zu Arsenal. Und über dieses Spiel sprechen wir am Montag, Julius, in unserer Champions League Folge. Aber kleiner Spoiler vorweg. Da tippe ich dann eher nicht auf den FC Bayern München.
Oha, ja, das ist doch ein schöner Spoiler. Ich werde, spoiler das mit, dann müssen wir es gar nicht besprechen. Ich tippe da natürlich auf Bayern und würde dann sagen, lass uns ja, tatsächlich relativ schnell dann doch weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Union Berlin und der Mannschaft, der schon gratuliert wurde zur Meisterschaft. Bayer Leverkusen weiter ungeschlagen, gilt auch nach gestern Abend. Pokal-Halbfinale haben sie im Vorbeigehen gewonnen gegen den Zweitligisten. Da war ein Klassenunterschied sehr, sehr evident. Den gibt's natürlich auch prinzipiell zu Union Berlin in dieser Saison. Es gibt ein paar Rechenspiele, die wir nochmal kurz machen können. Bayer muss noch 2 Spiele gewinnen, wenn Bayern München in derselben Zeit eines dieser Spiele verliert, also insgesamt nur 3 Punkte oder weniger holt, drücken wir so aus, dann sind sie schon am 29. Spieltag, also nächste Woche Meister. Ansonsten gilt 3 Siege, dann ist egal, was passiert, dann sind sie Meister. Und ist nach diesen letzten Spielen und nach dieser Saison vorstellbar, dass sie den ersten Sieg bei Union Berlin einfahren? Ja, deutlich besser vorstellbar, würde ich sagen, als alles andere, oder?
Ich erinnere dich an deine Worte in der letzten Bundesliga-Folge. Da hast du gesagt, du tippst bald auf den Leverkusen-Ausrutscher in Form einer Niederlage, weil du nicht an eine Invincible-Saison glaubst. Und lang wird es nicht mehr dauern, bis du dieses Resultat oder diesen Dreiwegausgang tippst. Ja, wie lang dauert es denn noch, Julius, bis der Tipp kommt?
2 Spieltage. Dann spielt Union Leverkusen in Dortmund und hat früheste Möglichkeit, wahrscheinlich den Titel klarzumachen. Na gut. Und das wäre ein guter Zeitpunkt, um das noch eine Woche aufzuschieben.
Na gut, also kein Union Berlin-Siegtipp von Julius Eid. Das finde ich schade. Ich hatte mich ein bisschen drauf gefreut, aber auch du stehst natürlich unter dem Eindruck der Leverkusener mit ihrem rauschhaften Pokal-Halbfinalsieg gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Denn du warst ja sogar im Stadion und wahrscheinlich wurdest du so beeindruckt, wie die ganze Bundesrepublik auch, dass du sagst, auf diese gegen diese Leverkusener kann ich ja nicht.
Ich kann das nicht so ganz teilen, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach so offensichtlich fand, dass sie besser sind. Ich fand es nicht rauschhaft. Ich fand nicht, dass sie 90 Minuten das beste Fußballspiel, was ich je gesehen habe, hingelegt haben, sondern eigentlich haben sie in der 7. Minute die Luft aus dem Spiel rausgenommen und dann haben sie ein bisschen geguckt, was der Gegner macht, gemerkt, wir sind besser und immer wenn sie Bock haben, haben sie noch eins nachgezogen. Es war mehr ein Trainingsspiel für mich als ein berauschendes Spektakel, wo sie über sich hinauswachsen mussten, das zumindest. Aber mein Problem ist, was man ganz klar gesehen hat, eben doch ist, wenn du Bayer Leverkusen die Möglichkeit gibst, den Ball zu haben, zu spielen, dann werden sie irgendwann Lösungen finden. Das haben wir auch am letzten Wochenende in der Bundesliga gesehen. Da gab es gegen Hoffenheim auch wieder diesen späten Sieg. Natürlich ist nicht immer gesetzt, dass du in der 92. Minute dann auch noch das 2-1 machst. Aber auch Hoffenheim hat nach der 1-0-Führung irgendwann einfach aufgehört, das Spiel zu machen. Leverkusen hatte 31 Torschüsse in diesem Duell. Und irgendwann ist diese Klasse einfach zu groß, wenn du sie spielen lässt. Und das ist für mich eine absolute Blaupause auch für dieses Duell bei Union. Union hat nicht die Klasse, Leverkusen die ganze Zeit auch offensiv herauszufordern. Und wenn du Leverkusen irgendwann den Ball geben musst, selber nur noch verteidigen kannst, dann ist es eine der wenigen Mannschaften, die doch immer eine Lösung findet. Und das deshalb sehe ich hier in diesem Matchup nicht unbedingt, dass Leverkusen da groß Punkte liegen lässt. Sie kommen jetzt auch ein bisschen euphorisch, mussten sich aber trotzdem nicht überanstrengen unter der Woche. Wie gesagt, ich sehe hier keine Überraschung. Und 1,6er-Quoten finde ich gar nicht so schlecht auf Leverkusen nach der Saison, die sie gespielt haben, ist jetzt ehrlich gesagt.
Ja, ich habe verschiedene Gedanken und Statistiken zu diesem Spiel, die ich jetzt alle mal äußere. Zum einen spieltechnisch, Union hat nicht so viele Waffen, um Leverkusen offensiv zu fordern, mag stimmen. Gleichzeitig ist das ein Union-Berlin-Spiel, wie sie es ja sehr, sehr mögen. Schön der Underdog sein, vor allem in einem Heimspiel, das mögen sie irgendwie auch. Können sich hinten reinstellen, können kontern, können Bälle erobern, können eklig sein, den anderen mal den Ball überlassen und dann umschalten und nach Ecken gefährlich sein und so in dieser Underdog-Rolle, die sie ja so sehr lieben und die sie so mögen und die sie so gut beherrschen in den letzten 3-4 Jahren, den großen Gegner vielleicht ärgern. Ärgern heißt in dem Fall knappes Spiel, ne, hässliches, ekliges Spiel und vielleicht dann auch ein Punktverlust. Also das ist grundsätzlich so die Herangehensweise, dass ich sage, das ist eigentlich ein Spiel, das liegt Union sehr, vor allem zu Hause in Köpenick. Gleichzeitig ist Leverkusen natürlich so ballsicher, so abgezockt, so routiniert mittlerweile und so voller Selbstvertrauen, dass man sich trotzdem sehr schwer vorstellen kann, dass der just nach ihrem durchaus rauschhaften, wie ich finde, auch wenn es natürlich locker leicht war, aber geht ja einher miteinander, rauschhaften Sieg im Pokal, dass sie direkt dann 3-4 Tage später verlieren und zwar das erste Mal in der Saison, wenn sie gerade auf diesem Hoch sind, ne, und auch in ganz Deutschland hoch bejubelt werden, ist irgendwie ein bisschen schwer vorzustellen. So, das ist so bauchgefühlmäßig. Dann habe ich Statistik mitgebracht, habe ich ja schon erwähnt. Leverkusen hat nur eines der letzten 12 Spiele gegen Union Berlin verloren in allen Wettbewerben. Das ist durchaus bemerkenswert, ne? Denn wir sprachen ja über das Union der letzten Jahre, das so unbequem sein kann, aber irgendwie gegen Leverkusen gewinnen schaffen sie nicht in den letzten 12 Spielen oder einmal nur, besser gesagt. Das kommt auch noch dazu. Dann hast du gesagt, Union hat nicht die Waffen, Leverkusen zu, ja, zu ärgern oder irgendwie vor Probleme zu stellen. Die haben sie in der Saison generell recht selten. Sie haben zuletzt in 3 der letzten 4 Spiele kein Tor erzielt und insgesamt in der Saison schon in 14 Spielen keinen Treffer erzielt. Also offensiv ist Union gleichzeitig auch ziemlich harm und zahnlos, ne? Und auf der Gegenseite Leverkusen in 26 von 27 Spielen getroffen. Also Bauchgefühl das eine, aber irgendwie die Statistiken, die Zahlen, die sprechen dann schon auch wieder für einen Leverkusen-Sieg, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich bin da auch tatsächlich, das ist nicht das Spiel, wo ich am meisten zögere, was den Ausgang angeht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Leverkusen hier echt gute Chancen hat und dass wir dann eben am Ende auch diesen Sieg sehen werden und damit ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft, aber auch das, da müssen wir uns ja anschließen. Das steht, glaube ich, auch vor uns außer Frage, dass dieser Titel, ähnlich wahrscheinlich wie der Pokaltitel, wenn man gesehen hat, wie Kaiserslautern ins Finale eingezogen ist und wie Bayern ins Finale eingezogen ist. Also das Double, sagen wir so, es würde mich schon mehr wundern, wenn sie es nicht holen diese Saison. Euroleague werden wir an anderer Stelle dann besprechen und kommen natürlich dann auch zum nächsten Spiel, was wir an dieser Stelle besprechen wollen. Und das ist eben auch ein Spitzenduell in der Tabelle. Dritter Stuttgart gegen Vierter Dortmund. Und wir haben eben schon so ein bisschen über die Gesamtsituation gesprochen. Die Borussen liegen im Moment 3 Punkte vor Leipzig, sind also durchaus, da haben wir auch einen super, super schweren Spielplan diesen ganzen Monat, dazu verdammt, jeden Punkt irgendwie mitzunehmen, den sie bekommen können, um weiter diesen Champions-League-Platz zu halten. Gleichzeitig Stuttgart bisschen ja hinten raus auch enttäuscht, eine Führung dann eben auch verspielt gegen Heidenheim zu Hause, obwohl das teilweise sich angefühlt hat, als wäre das nicht unbedingt nötig gewesen, aber gut. Das bedeutet übrigens auch, Borussia Dortmund, darauf wollte ich hinaus, kann auf einen Punkt rankommen an die Stuttgarter, wenn sie das hier gewinnen, ne?
Ja, schöner Boost für den BVB vor diesem erneut sehr wichtigen Spiel, würde ich mal sagen. Überraschender Punktgewinn in München und also dreifacher Punktgewinn, überraschender Sieg, so muss man sagen, in München, den der BVB durchaus ausgekostet hat auf den sozialen Netzwerken. Ich glaube, da gab es 3 Tage lang verschiedene Posts und Memes und Bilder und Videos, wie sie diesen Sieg zelebrierten. Das war schon für den einen oder anderen Beobachter, glaube ich, etwas over the top. Also da meinst
du wirklich, habe ich einen Tipp für alle. Dann geht doch mal vor die Tür und weg von Social Media. Dann kriegt ihr das auch nicht alles mit, wenn euch das so aufregt.
Na gut, ich habe nicht gesagt, dass mich so aufregt.
Ich habe nur
gesagt, das war
ja auch gar nicht an dich gerichtet.
Ja, na gut. Also wer zuhört und sich aufgeregt hat, geh vor die Tür. Message angekommen. Ich wollte nur sagen, das wurde schon sehr, sehr ausgekostet. Aber da hast du auch irgendwie gesehen, dass diese Durststrecke in die Bayern so lang war, dass dieser Stachel so tief saß. Das war ja nicht ein Stachel, das waren ja, keine Ahnung, 12 Stachel oder so, ne? 11, glaube ich, Spiele wurden ja nicht gewonnen. Und dass das sicherlich dem Verein jetzt nochmal einen unglaublichen Schub geben wird, der Mannschaft natürlich auch erst recht. Überhaupt seit diesem 2-3 gegen Hoffenheim gab es jetzt 5 Siege in Folge in allen Wettbewerben, also inklusive Champions League, ne? Da wurden große Siege eingefahren gegen die PSV Eindhoven zu Hause, war ein großer Sieg, zumindest vom Ergebnis her, spielerisch, sei mal dahingestellt. Gegen die Bayern war definitiv ein ganz, ganz großer Sieg, vielleicht der größte in der Saison. Das sollte der Mannschaft megamäßig Auftrieb geben vor diesem jetzt schweren und spannenden Spiel gegen Stuttgart. Ein echtes Topspiel, Julius, für mich. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, ein euphorisiertes, vor Selbstvertrauen strotzendes Dortmund gegen eigentlich ja Stuttgarter, auf die das auch zutrifft.
Ja, also ich finde auch, gerade das letzte Wochenende hat es nochmal spannender gemacht, dieses Spiel, denn wir haben halt wirklich die Situation, dass es jetzt auch dazu kommt, dass Dortmund dann nochmal Selbstbewusstsein geholt hat und Stuttgart halt sehr überraschend, finde ich, gegen einen Aufsteiger dann auch ein eigentlich gutes Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben hat zwischenzeitlich und zwar auch im Nachgang dazu durchaus dann mit ein paar Unstimmigkeiten zwischen Spielern und Fans. Ich weiß nicht, ob du den Jubel von Undav zum 3:3 spät gesehen hast, aber da hat er ja auch so ein bisschen angezeigt, ne? Bin ich ganz zufrieden mit dem Support, den wir heute bekommen haben. Unnötige Kleinkriege, die sich der Verein natürlich selber aufmacht mit internen Quälereien, wo es um Investoreneinstiege, um den Aufsichtsrat geht, wie der besetzt ist und Co. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir hier im Podcast ganz erklären können, aber die gibt's da schon. Und das war das erste Mal, dass all diese Spielfreude nicht mehr ganz gereicht hat, um das ganz zu übertünchen. Das macht es ein bisschen spannender, weil wir auf der anderen Seite eben bei Borussia Dortmund gesehen haben, dass du schon insgesamt konstatieren musst, wenn du dir die Saison anguckst, und Terzic wird oft kritisiert, oft auch zu Recht, aber wichtige Spiele, große Mannschaften, da ist seine Bilanz weiter nicht verkehrt, ne? Und das hat das Bayern-Spiel auch unterstrichen, auch da war der Ansatz völlig in Ordnung. Sie sind in einer Phase, wo alles nach hinten losgehen kann, und in diese Phase sind sie mit dem größten Sieg der letzten Jahre wahrscheinlich reingestartet gegen Bayern. Deswegen erwarte ich auch, dass sie zu Hause durchaus mit breiterer Brust auftreten, als es vor ein paar Wochen noch der Fall gewesen wäre. Ich glaube auch, dass es spannend wird. Das Einzige, was man so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist, Dortmund hat gegen Leverkusen in der Hinrunde auch ein Unentschieden streiten können, hat sich in der Champions League gut geschlagen, hat jetzt Bayern geschlagen. Die einzige Mannschaft, wo sie wirklich hoffnungslos unterlegen waren die beiden Spiele, Pokal und Liga gegen Stuttgart. Und wenn man die im Kopf hat, dann muss man sagen, erinnere ich mich tatsächlich an kein Spiel in dieser, oder keine Mannschaft in dieser Saison, die Dortmund so im Griff hatte und so teilweise auseinandergespielt hat wie Stuttgart.
Ja, ein guter Punkt. Ich habe die breite Brust der Stuttgarter ja auch kurz nur angerissen, aber ich will es gern ausführen. Denn dieses 3:3 gegen Heidenheim war, ja, gemischte Gefühle hinten raus, ne? Eigentlich ein Punktverlust um die Champions League, ein großer. Dann hast du geführt, dann war es erst recht ein Punktverlust. Gleichzeitig hast du aber in der, 96. Minute das 3:3 gerettet. Dann fühlt sich's ja dann doch besser an, das Unentschieden. Sollte man aber trotzdem nicht vergessen, trotz Punktverlust oder Punktgewinn, ob man so oder so sieht, dass der VfB Stuttgart seit 9 Spielen unbesiegt ist und 7 dieser Spiele gewonnen hat. Das ist also durchaus bemerkenswert, wie gut der Lauf ist. Und noch bemerkenswerter ist, bei diesen 7 Siegen, 6-mal davon haben sie 3 Tore geschossen oder sogar mehr. Nur ein einziges Tor geschossen. Also der VfB ist einfach unfassbar angriffsstark. Ja, 3 Tore gegen Heidenheim heißt, hinten kann auch mal was passieren und Nübel sah ja auch nicht gut aus und Heidenheim hat das ja auch gut gemacht, aber vorne haben sie trotz Querelen, politische Querelen im Verein immer noch Spielfreude, Klasse, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und diesen Esprit, ne, diesen Spielwitz, um alle Mannschaften herzuspielen, und genau das haben sie gegen Dortmund, du hast es ja angesprochen, 2-mal zuletzt gemacht. Der BVB wurde 2-mal hergespielt vom VfB Stuttgart. Von daher, super spannendes Spiel. 2 Mannschaften, die offensiv ihre Stärken haben, die defensiv vielleicht auch mal anfällig sind, auch wenn Dortmund das grandios gemacht hat gegen die Bayern, vor allem Hummels, ne? Super Leistung, die aber trotzdem generell hinten anfällig sind, die nach vorne spielen, die beide auf Sieg spielen werden, da bin ich mir sicher. Und dann freue ich mich sehr auf dieses Spiel und der Tipp liegt so nahe, wie er offensichtlich ist. Beide Treffen over 2,5 Tore, Julius. Und dann sehen wir vielleicht ein 2-2, ein 3-2, vielleicht ein 3-2 für die eine oder die andere Mannschaft. Also im Dreiweg, ich sag mal so, den Stuttgarter Sieg, den würde ich für mich persönlich eher ausschließen wollen. Und ein Remis oder ein knappes Dortmund-Sieg aufgrund dieser Bayern-Euphorie sind für mich wahrscheinlicher. Aber ich tippe drauf, dass beide Treffen over 2,5 Tore fallen. Und in der Kombi, die ist für mich gesetzt, die Kombi.
Ja. Kann ich alles auch so unterschreiben von der Ausgangslage her. Ich habe ja eben auch schon ein bisschen ausgeführt, wie es da aussieht. Deswegen glaube ich schon, ich bin vor allen Dingen bei dir, dass ich den Stuttgart-Sieg irgendwie auch ausschließe vom Gefühl. Sie haben 2-mal jetzt Dortmund geschlagen dieses Jahr, jetzt ist das 3. Mal, jetzt ist Dortmund zu Hause, hat diesen Sieg im Hinterkopf, wird da, glaube ich, auch eine ordentliche, in dieser Form, ähnlich wie bei Bayern, auch sehr beherzte Leistung zeigen. Und dann sind sie eben trotzdem eine Mannschaft, die jedem gefährlich werden kann, gerade zu Hause. Insgesamt sagt mir mein Gefühl sogar, dass wir hier vielleicht mit einem Dortmund-Sieg rechnen können. Ich würde auch sagen, die sicheren Tipps sind die du genannt hast, mit Overtoren, mit beide Treffen. Aber ich finde auch die 2,25er-Quoten zu Hause auf Dortmund wirklich nicht verkehrt. Und das wollte ich zumindest mal die Höhe erwähnen, denn ich kann mir vorstellen, dass sie das nochmal mitnehmen. Danach, wie gesagt, folgt Champions League, danach folgt Bayer Leverkusen auch noch. Also der Monat bleibt hart, aber wenn sie so reinstarten, dann würde ich sagen, haben sie zumindest bei mir ein bisschen Respekt dazu gewonnen, ehrlich gesagt. Und ich kann es mir mittlerweile tatsächlich vorstellen, dass es so kommt.
Ja, kurzer Blick noch auf die, weil ich die Grafik, Stichwort Social Media, BVB, die Grafik vor ein paar Tagen gesehen habe. Was für Spiele jetzt so anstehen für den BVB? Ich lese es mal nur vor, weil das sind ja wirklich Wochen der Wahrheit, ne, die es richtig in sich haben. Jetzt zu Hause gegen Stuttgart, dann am Mittwoch in Madrid bei Atletico Champions League. Dann geht's nach Gladbach. Das ist, glaube ich, eins der leichtesten Spiele in dieser Region auch generell. Dann Rückspiel gegen Atletico zu Hause. Dann in der Bundesliga zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Und danach geht es nach Leipzig. Das sind wirklich brutale Wochen, brutale Spiele für den BVB. Ich bin sehr gespannt, wie man da auftritt und abschneiden wird. Und von daher kommt dieser Sieg gegen, und davor natürlich der Sieg gegen die Bayern, ne, war ja auch ein absolutes Topspiel. Und zum richtigen Zeitpunkt vielleicht der BVB jetzt in sehr, sehr guter Form mit diesem Sieg in München. Die brauchen sie auch. Also das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, diesen Schwung, das brauchen sie bei dieser Woche, bei diesen Wochen der Wahrheit definitiv.
So ist es. Und da wir uns in den Wochen der Wahrheit befinden, möchte ich dir auch noch eine Wahrheit mitteilen, Alex. Nämlich wettbasis.com ist eine super Website. Guck da doch mal vorbei. Denn da bekommt ihr eben nicht nur die Bundesliga, wie wir sie hier durchsprechen, sondern auch den Blick auf die gesamte Fußballwelt, auf alles, was da passiert. Ihr bekommt Tipps, ihr bekommt Prognosen, Expertenmeinungen, ihr bekommt Quotenvergleiche. Wir haben am Montag unter anderem auch nochmal über die Premier League geredet. Da sind ein paar Spiele ja jetzt auch unter der Woche durch Arsenal gerade wieder vorbeigezogen an Liverpool. Aber am heutigen Donnerstagabend kann Liverpool schon wieder vorbeiziehen, sich die Tabellenspitze zurückholen. Wer da überall den Überblick haben will, der geht auf wettbasis.com und das Ganze gilt sogar über den Fußball hinaus. Die gesamte Sportwelt, alles, was da Spannendes passiert, könnt ihr euch auf wettbasis.com anschauen, während wir, Alex, uns den Sonntag des 28. Spieltages noch anschauen. Zwei Spiele warten noch auf uns und das erste ist Hoffenheim gegen Augsburg und damit ein Spiel. Neunter, 33 Punkte gegen Augsburg auf Platz 7, 36 Punkte. Dicht zusammen sind sie, was die Punktzahl angeht. Nicht so dicht zusammen sind sie irgendwie, was die Form angeht. Augsburg zuletzt ja sehr, sehr gut drauf gewesen, konnte 4 Siege einfahren, dann am vergangenen Wochenende nur das Unentschieden. Aber trotzdem haben sich da oben so ein bisschen rangerobbt und besetzen eben diesen Platz 7, der ja noch lukrativ werden kann. Während die Hoffenheimer, ja, ich weiß es nicht, ähnlich wie die Frankfurter, man wundert sich fast, warum sie denn noch so in Schlagdistanz sind, weil ich glaube, die zwei Siege, die wir vor 4 und 5 Wochen gesehen haben, waren die einzigen zwei Siege in diesem Kalenderjahr.
Ich habe hier die starke Neigung, auf Hoffenheim gleich zu setzen. Ich nehme es gleich mal vorweg, ich steige gleich mit dem Tipp ein. Ich setze hier direkt mal keine Spannung, kein Spannungsaufbau, Julius, auf Hoffenheim. Der Grund ist, ich habe gelesen, gestern war es, glaube ich, dass sehr, sehr viele Spieler beim FC Augsburg Stammspieler angeschlagen sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie ausfallen müssen. Es ist ja jetzt erst Donnerstag, Zeitpunkt der Aufnahme. Das Spiel ist erst am Sonntag. Da kann natürlich noch was passieren. Aber sehr, sehr viele Spieler aus der Stammelf sollen angeschlagen sein. Mbabu, Iago, Goweleu, also 3 der 4 Verteidiger in der Kette. Jensen ist angeschlagen. Ich glaube, Niklas Dorsch und Elvis Retschbecker fallen definitiv aus. Also da könnte eine geschwächte Mannschaft aufgestellt sein. Also selbst wenn die Spieler fit wären, geschwächt im wahrsten Sinne des Wortes. Und allein aufgrund dessen tippe ich hier oder habe im Bauchgefühl, dass Hoffenheim hier mal einen Dreier einfallen kann, mal wieder. So häufig ist das ihnen noch nicht gelungen zu Hause. Aber vielleicht wird es mal wieder Zeit.
Ja, also Medium Hot Take kann man da ja auch nochmal zum letzten Wochenende anschließen. Augsburg natürlich 1-1 gegen Köln ohne Demirovic, ihren Topscorer. Das wäre vielleicht auch anders ausgegangen oder hätte eben die Entscheidung noch herbeiführen können gegen diese Kölner, die dann ja doch oft eben nicht noch das zweite nachlegen können, sagen wir es mal so. Deswegen da Demirovic mit im Spiel, das wäre auch nochmal eine andere Ausgangslage. Der hat ihn auch gefehlt am vergangenen Wochenende noch. Um das abzurunden, was du gesagt hast, und das ist natürlich ein Teil der Bewertung dieses Spiels, fällt mir trotzdem total schwer, hier unbedingt auf Hoffenheim zu tippen, weil die mittlerweile in dieser Saison wieder sich bei mir so einen Stand verdient haben, dass ich einfach nicht mehr auf Sieg Hoffenheim tippen möchte, weil das vielleicht dann doch in einem Spiel passiert, wo es unwahrscheinlich ist und ansonsten kannst du dich gar nicht mehr drauf verlassen. Augsburg gefällt mir in der Disziplin trotzdem sehr gut und wir haben hier vor allen Dingen eben die Mannschaften mit den wenigsten zu Nulls in der Liga gegeneinander. Ja. Ne? Also Hoffenheim hat nur einmal zu Null gespielt die ganze Saison und Augsburg nur zweimal. Das sind die beiden Höchst- oder Negativwerte dieser Liga, was das angeht. Und auch da muss ich sagen, in dieser Gesamtlage Also beide treffen, natürlich der naheliegendste Tipp überhaupt, das haben wir jetzt, glaube ich, herausgestellt. Aber auch hier muss ich sagen, ein Unentschieden mit Toren auf beiden Seiten ist für mich hier ein Tipp, der sich für mich sehr natürlich anfühlt.
Der fühlt sich durchaus natürlich an. Ich bleibe trotzdem beim Hoffenheim-Sieg-Tipp 2, 20er Quote im Schnitt, ist auch endlich mal eine schöne Quote. Das ist so die erste, die mir so richtig, richtig gefällt an diesem Spieltag. Klar, wir haben Dortmunder Quoten, Dortmund-Stuttgart waren auch bei dem Zweierbereich, hatten wir, glaube ich, so gar nicht genannt. Und die Unentschiedenquote bei Dortmund-Stuttgart ist auch hoch. Die gefällt mir grundsätzlich auch, nur da finde ich es im Dreiweg ein bisschen ja trickier. Aber hier 2,20er Quote, Hoffenheim, ein vielleicht sehr lediertes Augsburg. Und dann bin ich hier beim Hoffenheimer Heimsieg und logge den ein, Julius.
Ja, dann, wie gesagt, ich nehme das Unentschieden. Wir nehmen, glaube ich, beide, aber für den risikolosesten Tipp dieses Spiels auf jeden Fall beide treffen, wenn wir eben diese Statistiken dieser Mannschaften und auch diese Unstetigkeit so ein bisschen mit reinnehmen und kommen zu unserem letzten Spiel. Abschließend haben wir Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Zweites Spiel von Ralf Hasenhüttl an der Seitenlinie bei Wolfsburg, dann eben auch nach einem Auftaktsieg, wie wir ihn vorhergesagt haben, in der letzten Woche. Und es geht gegen ein Gladbach, das mal wieder, würde ich sagen, enttäuscht hat in dieser Saison. Denn da haben wir uns, glaube ich, schon beide gedacht, ein bisschen mehr Gegenwehr, ein engeres Ding sehen wir da gegen ein, ja auch nicht Prime Freiburg in dieser Saison. Am Ende war man gerade in der zweiten Halbzeit schon sehr chancenlos. Zuvor das Pokal aus ja auch noch, was so ein bisschen die Fans weiter verärgert hat. Klar war, es wird eine Umbruchssaison, aber diese beiden oder dieses Team Gladbach ja ist doch auf bestem Kurs, um selbst eine angekündigte Umbruchssaison noch ein bisschen enttäuschend zu machen, wenn sie so weiterspielen.
Ja, enttäuschend ist das Stichwort. Die Gladbacher wieder enttäuscht, nicht zum ersten Mal in der Saison gezeigt, dass ja, verlässlich kann man mit ihnen irgendwie, ja, kein Geld verdienen, auf jeden Fall nicht, also beim Tippen und generell nicht auf sie setzen, weil man weiß einfach nicht, was man bekommt und oft wird man auch sehr stark enttäuscht. Also Heimniederlage ist immer das eine, gegen Freiburg okay, aber dann auch auf die Art und Weise, ne, mit dem Resultat und irgendwie ging ja auch wieder gar nichts zusammen. Das war schon sehr enttäuschend und gleichzeitig der Trainerwechseleffekt bei Wolfsburg direkt eingetreten, wie ja, wir es ein bisschen im Gefühl hatten. Warum soll also Wolfsburg da jetzt nicht nachlegen können? Ne? Direkt den nächsten Sieg unter Hasenhüttl folgen lassen gegen volatile, launische, teilweise sehr schwache Mönchengladbacher. Ich sehe das auch wieder gegeben. Guck auf die Quoten, sehe eine 1,90 für Wolfsburg. Auch da wieder hätte mir vielleicht so eine 2,20 oder so wie bei Hoffenheim gewünscht. 1,90, nicht ganz so sexy. Aber ich glaube trotzdem, der Wolfsburg-Sieg liegt hier nahe, auch mit Blick auf die gemeinsame Statistik. Seit 9 Spielen gab es keinen Sieg mehr für Gladbach. Das spricht ja eigentlich für Gladbach, aber man kann es ja rumdrehen und sagen, irgendwann muss die Serie mal enden. Das hast du ja ganz am Anfang auch gemacht bei einem anderen Spiel. Und ich glaube, das wende ich hier an. Wenn bei diesem eigentlich Mittelfeldduell, ne, Wolfsburg-Gladbach ist jetzt, ja, normalerweise spielt er der 12. gegen den 11. Und da gewinnt er in dem Fall, sagen wir mal, der 12. oder verliert 9 Spiele in Folge nicht, dann wird es doch irgendwann mal Zeit, dass sich das Blatt mal wendet und Wolfsburg mal wieder gewinnt, ja. Oder?
Ja, also ich bin auch beim Wolfsburg-Sieg. Sie haben das Heimspiel, ich fand Gladbach wieder enttäuschend, die Stimmung ist auch schlecht, wie gesagt, kippt auch von den Rängen langsam und da gab es relativ viel Spielraum dieses Jahr, aber eben dieses Saarbrücken-Ding und dann danach diese schwache Leistung jetzt auch wieder, das tut auch nochmal weh. Wolfsburg mit Hasenhüttl, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich glaube, viele in dieser Mannschaft sind besser als das, was wir sehen in der Tabelle, was wir über lange Zeit diese Saison gesehen haben. Ich glaube, dieser Befreiungseffekt ist gerade zu spüren. Dann kommt der Trainer, du gewinnst das erste Spiel, auch 2-0. Das ist ein ordentliches Ergebnis, das macht die Brust nur ein bisschen breiter. Und deswegen glaube ich, sie kommen ja auch mit einem anderen, einfach mit einer anderen Stimmung in dieses Spiel rein. Dann auch noch zu Hause 1,90er Quoten auf die Wolfsburger. Auch mein Tipp hier, kleiner Funfact noch, Maxence Lacroix wird wieder nicht zur Verfügung stehen und es war seine dritte rote Karte in einer Saison. Ich habe datentechnisch nicht herausfinden können, ob jemals jemand mehr rote Karten in einer Saison hat, so auf die Schnelle, da muss man nochmal nachgucken, aber ich wollte nur mal sagen, dass der Rekord rote Kartenhalter insgesamt in also saisonübergreifend in der Bundesliga 8 rote Karten hat. Das heißt, Lacroix ist fast bei der Hälfte des Rekordhalters in einer Saison. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Und wenn wir ihn nochmal wiedersehen, können wir ja mal gucken, was der Tipp ist, dass es da noch einen Platzverweis gibt, wenn er Richtung Rekord marschieren möchte.
Dazu habe ich übrigens eine Statistik. Ich konnte jetzt auch nicht auf die Schnelle nicht rausfinden, deine Frage beantworten, ob einer pro Saison mehr hat. Aber ich habe rausfinden können, dass wenn er fehlt in der Saison, der VfL Wolfsburg kein Spiel gewinnen konnte. Das ist jetzt eine Statistik, die uns jetzt nicht so schmeckt bei unserem Tipp. 7 Spiele ohne Lacroix, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen für die Wölfe.
Ja. Aber es, wie gesagt, man kann es muss sich doch was ändern unter dem neuen Trainer.
Genau, weil man kann ja immer so argumentieren, dass man sagt, diese Serien, die müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Und da, das, wir ziehen es mal so auf und sagen.
Und wie gesagt, du kannst ja nicht. Also du musst ja auch drüber wegkommen, weil wenn Lacroix jedes zweite Wochenende sich einen Platzverweis holt und du dann nicht gewinnen kannst, dann musst du überlegen, wie du den irgendwie einfängst. Naja, gut. Wir gehen raus aus dieser Folge und denke ich, freuen uns auch wieder sehr auf dieses Bundesliga-Wochenende, gerade eben mit so Spielen wie Stuttgart, Dortmund, aber auch diese Abstiegskracher, die ja durchaus im Kampf um Klassen halt richtig Relevanz haben können, die dieses Wochenende mitbringt. Da kann man sich schon drauf freuen und dann geht's in ganz andere Gefilde. Die europäischen Wettbewerbe gehen nächste Woche weiter. Heißt, wir hören uns auch wieder am Montag, um über die Champions League zu reden. Und die Europa League. Da haben wir ja auch noch deutsche Vertreter am Start und einige sehr schöne Partien jetzt doch auch in dieser fortgeschrittenen K.O.-Runde. Schaltet da gerne ein. Danke, dass ihr es heute gemacht habt und bis bald. Ciao.